Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Michael Farkisch.
Ich bin Michael Farkisch. Ich sitze hier mit Hagen zusammen und freue mich sehr, dass er mich eingeladen hat. Ich habe vor, oh Gott, das ist schon 25 Jahre her oder noch länger, oh Gott, fast 30 Jahre, habe ich die Band Funkstörung mit meinem Kumpel Christi Luca gegründet. Und wir sind dann so in 2000ern relativ bekannt geworden im Elektronikbereich. Haben für Leute wie Björk und Wu-Tang Clan und alle möglichen gearbeitet, Jean-Michel Jarre. Und ja, hatten da, sagen wir mal, jetzt so 5 wahnsinnig tolle Jahre, haben die Welt bereist, haben alle dunklen Clubs dieser Welt irgendwie so gesehen. Wir hatten echt gute Zeit. Und seit knapp 15 Jahren oder auch schon fast wieder über 15 Jahren bin ich mehr als Sounddesigner, Werbemusiker, Komponist beschäftigt und habe so eine kleine Soundschmiede hier gegründet.
Herzlich willkommen, Michael. Freut mich sehr, dass wir uns treffen. Wir haben uns ja tatsächlich vor über 20 Jahren das erste Mal getroffen.
Ja.
Für ein Gespräch.
Das hast du mir auch damals erst sagen müssen, weil ich muss dazu sagen, du bist ja auch Lehrer von meinem Sohn dann gewesen und bist auf mich zugekommen und hast gesagt, du, wir kennen uns. Und ich war total perplex. Und du hast dann gemeint, ja, wir haben vor 20 Jahren mal ein Interview gemacht, dass du meine Band Funkstörung eben interviewt.
Genau.
Das finde ich so schräg auch immer noch.
In Berlin, ja. Und du hast ihm gesagt, ja, ihr wart einigermaßen erfolgreich. Also man muss doch sagen, Funkstörung war damals, wenn man das, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, also das Heißeste, was man sich so vorstellen kann. Also Cutting Edge ohne Ende. Also ihr habt eine elektronische Musik gemacht, die dem klassischen Four to the Floor, sag ich mal, kritisch gegenüberstand.
Ja, sehr gut.
Aber damit habt ihr Türen eingerannt. Also ihr wart bei dem Label, bei dem Hip-Label damals unter Vertrag bei Studio K7. Mhm. Ihr habt mit den damals angesagtesten Künstlern zusammengearbeitet, mit Lou Rhodes von Lamp, J.J. Johansson, Nils-Petter Mollwehr, Jamie Liddell. Du hast davon gesprochen, ihr habt Remixe für Björk, Wu-Tang Clan gemacht, Jean-Michel Jarre. Ihr hattet ein Design von der Designers Republic, oder?
Ja, sure. Nur den hippen Scheiß hatten wir am Start.
Und ihr kommt aus Rosenheim. Also das ist doch ungewöhnlich. Also wie ist das innerhalb von wenigen Jahren so groß geworden?
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich schiebe es immer irgendwie auf Glück gehabt. Vielleicht stimmt das nicht so ganz. Wir haben halt ein paar Chancen ergriffen. Ich glaube, es gibt so 2, 3 Zufälle in meinem Leben, die das wahrscheinlich alles ausgemacht haben. Ich habe, mit 17, 18 angefangen, wirklich intensiv Techno zu hören. War auf jedem Rave hier in der ganzen Gegend unterwegs und fand es so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte selber Partys machen. Und war dann auch total wahnsinnig, habe mit 17 halt meine ersten Partys in der Gegend gemacht. Und als ersten DJ mussten wir uns halt Westbam buchen, dass der, wahrscheinlich kennen die Leute ihn jetzt nicht mehr, so Begründer von Mayday und was weiß ich, also einer der teuersten deutschen DJs ever.
Und auch einer der wichtigsten.
Auch einer der wichtigsten, vielleicht nicht der beste, aber so ging es dann los. Und dann mit 17 eben schon so krasse Partys gemacht und dann mit 18, 19 das erste Equipment gekauft und gleich die ersten Tracks produziert, die gleich unseren Lieblingsartists in die Hand gedrückt, die das dann auch gleich released haben. Das war damals Unit Möbius auf Bunker Records, ganz kleines, ich würde sagen fast Acid-Punk-Label aus Den Haag. Und wir haben da immer, oder ich vielleicht auch im Speziellen, war immer brutal frech. Ich habe einfach so gesagt, so, das drücke ich dem jetzt in die Hand oder ich buche den jetzt oder ich frage den jetzt. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter. Ich habe während meinem Studium, ich habe hier an der FH BWL studiert, eine gute Sache war, ich habe ein Praktikum machen müssen. Und ich habe das in einer Plattenfirma in Hamburg gemacht, also bei der BMG, RCA Hamburg. Und da habe ich natürlich extrem gute Kontakte knüpfen können. Den Wu-Tang Clan Remix habe ich halb selber zugeschachert, weil ich den Product Manager, mit dem halt super ausgekommen bin, und der gleich so, ach Mensch, ja, mach doch mal einen Remix. Wenn er geil ist, dann release man. Ja, und so ist das dann passiert. Und bei Björk, da war halt einfach der beste Freund von der Björk, war ein Riesenfan von uns. Und dieser beste Freund war zufälligerweise der Besitzer von Fat Cat Records in London, so ein ganz legendärer Plattenladen und jetzt auch ein ziemlich legendäres Plattenlabel, die zum Beispiel Sigur Rós entdeckt haben und was weiß ich. Und der hat dann auch so gemacht, ach so, ja, ich wusste gar nicht, dass du Björk-Fan bist. Klar, ich frag dir mal, die macht das bestimmt, dass er einen Remix macht. Also so total, ja, irgendwie so ein bisschen Frechheit siegt. Und auch so mit K7, mit der Plattenfirma auch so, da haben wir auch total hoch gepokert. Die hatten irgendwie hatten es Bock auf uns. Und wir haben halt, wir hatten auch gleichzeitig ein Angebot von dem Björk-Label, von One Little Indian. Aber ja, haben uns dann für K7 entschieden. Wo ich gar nicht mehr immer so sicher bin, ob das die beste Entscheidung war, weil wir vielleicht mit dem Londoner Label vielleicht noch ganz andere Türen aufmachen hätten können. Weiß ich nicht, im Nachhinein kann man das immer so sagen. Ich glaube, es ist alles super gelaufen. Ich kann jetzt seit 30 Jahren von dem Scheiß leben. Also so schlecht ist alles nicht gelaufen. Aber so ein paar Entscheidungen hätten wir vielleicht auch anders treffen können.
Und wie seid ihr zu den zu dem Logo gekommen? Also wie kam dann der Kontakt zu der Designers?
Auch totale, wieder eine freche Geschichte. Ich war Riesenfan von Simon Pike, aka Freeform. Das war auch so ein Musiker, der auf Warp Records war. Und habe den gefragt, ob er für mein Label, für Musik auf Strom, nicht auch was machen will. Und habe den dann auch in London besucht, habe mich da echt 2 Wochen einquartiert für den. Und Simons Bruder war Matt Pike. Und Matt Pike war auch so ein ganz junger, neuer Designer, fand seine Sachen auch schon immer stark. Oder er hat mir das damals da gezeigt, da habe ich ihn kennengelernt. Er hat gesagt, du, Matt, du machst unsere nächsten Cover. Wenn wir irgendwie mal einen Auftrag haben, dann machst du das. Und dann hatten wir tatsächlich diesen Plattendeal und 2-3 Monate später war halt wirklich, sollte ein Cover gemacht werden. Dann habe ich Matt angerufen, so, Matt, ich will jetzt ein Cover. Also ich will jetzt, dass du ein Cover machst. Und er so, ja, kein Problem, ich bin jetzt einer von Designers Republic. Ist das okay für euch, wenn ich dann als Designers Republic das für euch mache? Also, oh mein Gott, okay, ja, geil. Und so ist es dann gekommen, dass wir ein Designers Republic Cover hatten, dass wir, ja, so, ach, Remixe machen dürfen, was auch immer. Ich will das jetzt nicht kleinreden, wir hatten Glück, vielleicht hatten wir auch ein bisschen Talent gehabt, aber waren schon gute Zufälle dabei.
Würde das heute noch so funktionieren?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, du kommst viel leichter an die Leute ran, weil du kannst ja alle über Instagram oder sonst wie anschreiben. Aber dafür schreiben den Leuten auch Tausende von Interessenten oder was auch immer. Und ich glaube, war zu unserer Zeit viel, viel besser, dass wir ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, ein großer Fisch in einem ganz, ganz kleinen Teich waren. Und da gab es halt nur so eine Musik, wie wir gemacht haben, gab es nur, da gab es Aphex Twin, da gab es Attacker, da gab es Plaid, Square Pusher war sogar nach uns ein bisschen oder auch um die Zeit von uns. Also das war, da gab es nicht so viele. Und wenn du halt einer von 10 bist oder einer von 20, dann kannst du wirklich was bewegen und dann kriegst du auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Und heute macht halt, kann jeder Musik machen. Du brauchst nicht mal mehr teure Software, du brauchst keinen teuren Computer, du brauchst gar nichts. Und du kannst es sogar selber veröffentlichen, einfach online stellen. Also ich glaube, es ist fast eigentlich schwieriger geworden. Ich kapiere die Musikbranche auch gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da so raus.
Mir fällt gerade ein, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie mal ein Gefühl dafür kriegen, was ihr für Musik gemacht habt. Ich habe unser Interview nämlich mitgebracht.
Wie?
Ach, geil. Also unser ursprüngliches Interview ist länger, aber einen Ausschnitt davon habe ich jetzt aus einer Zeitung, für die ich damals geschrieben habe, mal fotokopiert und mitgebracht. Und ich musste schon sehr lachen. Also der Ankündigungstext ist, nach dem Magier-Dugo Siegfried und Roy sind Christe Luca und Michael Farkisch der heißeste Export aus dem beschaulichen Rosenheim. Von dort hauen sie einem die fiesesten Beats der Elektromusik um die Ohren. Divine Six, also das Magazin, für das ich damals geschrieben habe, traf die Funkstörung zu einem störungsfreien Interview.
Sehr schön. Siegfried und Roy.
Und dann natürlich auch noch Überschrift Out of Rosenheim.
Ja.
Sei doch so nett, ich stelle die Fragen und du liest einfach tatsächlich deinen.
Du musst mir mal fast eine Brille holen. Okay. Ich kann das fast gar nicht mehr lesen. Warte mal. Vielleicht kriege ich es hin. Ah. Nein, ich muss mir echt meine Brille holen, verdammt.
Okay.
Warte mal. Stöpsel mal kurz ab.
Genau. Ja, ist ja geil.
So.
Genau, also.
Geil.
Wie kommt man dazu, Musik zu machen, die nun nicht unbedingt massenkompatibel ist?
Der Spaß. Wir hatten nicht die Ambition, damit Geld zu verdienen und das professionell zu machen. Habe ich das echt gesagt? Also, es hat sich auch die Chance ergeben und wir wären schön blöd gewesen, hätten wir nicht zugegriffen. Das macht so viel Spaß und es ist der beste Job der Welt. Wir haben keine tiefere Philosophie hinter unserem Tun. Wir machen unsere Lieblingsmusik.
Wie arbeitet ihr?
Wie Kinder, die spielen. Wir basteln uns eine Idee, Sound, Rhythmus, spielen dann damit und schauen, wie es weitergeht. Das ist wie Lego spielen. Andere Musik langweilt uns beim Produzieren, wenn wir einen Song in einem halben Tag fertig haben. Wir konzentrieren uns auf die Beats, die Rhythmen, Melodien finden im Vordergrund statt. Die Beats im Hintergrund. Und da steckt sehr, sehr viel Arbeit, nein, Spaß drin. Wir suchen das Spannungsfeld zwischen komplexen Rhythmen und schönen, weil einfachen Melodien.
Wie gehen eure Sänger mit dieser Komplexität um?
Sie mögen es, aber manchmal sind sie auch geschockt, was wir damit gemacht haben. Die Luca, also mein Kumpel, es ist natürlich für die auch schwierig, darüber zu singen. Wir machen erstmal einfache Beats, damit die Sänger in den Track kommen. Wir wechseln dann die Beats aus, nachdem gesungen wurde. Wir bearbeiten die Stimme nach der Aufnahme neu. Es bleibt nie im Original. Wir benutzen die Stimmen als Sample.
Und für wen macht ihr Remixe?
Auch wieder, Chris, Remixen macht uns Spaß. Wenn wir solche ablehnen, dann fast immer aus Zeitgründen. Wir sind jedem Projekt gegenüber aufgeschlossen, solange wir unsere Freiheit haben. Das heißt, wir können machen, was wir wollen. Und haben Zeit. Dann gibt es einen fiesen Remix.
Wieso wohnt ihr noch in Rosenheim?
Steckdose und Telefon. Was braucht man mehr? Das gibt's überall. Da gab es doch gar kein Internet, glaube ich. Das kann gut sein. Ich nehme mir einfach ein gutes Sample und modifiziere es so lange, bis es mir gefällt. Außerdem kann man die Computerfiles per E-Mail verschicken. Doch, es gab schon Internet. Man braucht keine Mitmusiker. Du hast alles in einem Computer, bist Komponist und Dirigent in einer Person.
Genau, so habt ihr, leider steht das Datum nicht dabei.
Das muss, ja, 99, 2000 ist die, glaube ich, rausgekommen oder 2001 maximal, ja.
Ja.
Genau. Ich habe noch nie ein Interview von mir vorgelesen und ich habe vorher noch gesagt, dass ich meine Interviews nie lese und dann bringst du mich hier in die Situation, sag mal.
Ja, aber es zeigt ja natürlich auch, also wenn ich dann mein Geschreibsel lese, denke ich mir, ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, aber eigentlich, also dieses, gerade dieses Out of Rosenheim und dieses ganze Ding, warum wir noch in Rosenheim leben und so, das wurde uns natürlich immer gestellt und natürlich haben wir auch da ein bisschen kokettiert damit, weil es so ein, natürlich ein Alleinstellungsmerkmal war. Wir wohnen immer noch in Rosenheim oder ich wohne immer noch in Rosenheim, Chris ist ja nach Amerika gezogen, aber...
Aber auch erst vor kurzem.
Ne? Ja, auch erst jetzt vor 2 Jahren oder so. Ja. Der war vorher mal in Berlin, ist wieder nach Rosenheim zurück. Wir haben halt einfach hier Familie gehabt. Also bei mir war der Hauptgrund Noah, dass Noah, also mein Sohn kam und da gibt es nichts Schöneres, wie hier sein Kind aufwachsen zu sehen. Rein karrieretechnisch ist natürlich irgendwie viel besser, du bist in Berlin. Ich meine, da was sich Kontakt ergeben, das ist unglaublich. Also wenn du da irgendwie nur sagst, ey, ich bräuchte einen Gastmusiker, dann hast du 10 Leute am Start. Wenn du sagst, du brauchst ein Video, dann hast du 20 Leute am Start oder so. Und hier findest du kaum Leute, mit denen du wirklich vor Ort arbeiten kannst. Klar kann man immer sagen, durch Internet, durch wie auch immer, muss man nicht vor Ort arbeiten. Aber es ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Auch so diese Möglichkeiten, dass du halt dann in irgendeinem Club spielst. Oder es wäre wahrscheinlich klug gewesen, nach Berlin zu gehen zu dem Zeitpunkt. Das, ja... Aber vielleicht wäre es für mein Leben auch nicht gut gewesen. Vielleicht für die Karriere ja, aber für den Rest nicht.
DJ Hell ist ja auch in Traunstein geblieben. Ja.
Ja, aber der war schon ganz schön lang dann auch in Berlin. Also der hat seine Karriere dann so richtig angeschoben, wo er in Berlin war, ja. Muss man schon auch sagen. Also, oder auch alle anderen, ob es jetzt, keine Ahnung, eben Mozelect oder Moderator oder so, die waren, die kommen aus dem Brandenburger Hinterland. Also das ist, die sind dann auch wirklich nach Berlin gegangen, um dort quasi den Anschluss, die Plattform zu finden. Und das macht auch was aus, auf jeden Fall.
Die müsste man fragen, wie es ihnen heute geht, ne? Bist du noch in Kontakt mit Leuten von damals?
Weniger. Also die Einzige, mit denen ich wirklich gut befreundet bin, oder der Einzige, ist Andi von Maus und Mars. Mhm. Das ist ein wirklich sehr enger Freund, den ich auch, keine Ahnung, den besuche ich morgen zum Beispiel. Den habe ich letzte Woche gesehen, der ist gerade in München, er stellt im Lehnbachhaus aus. Ganz, musst du ja angucken, großartige Soundinstallation. Und sonst, mal klar, mit Mode Selector, wir waren ja dann auch auf dem Label von Mode Selector, war ich jetzt nicht wirklich Kontakt, ab und zu melden wir mal irgendwie, aber wenig Leute, also Jim Lee Dale mal ab und zu, man kennt sich noch irgendwie, oder Rich Divine habe ich neulich mal gemeldet, das war total nett, das war lässig, und aber ja. Ich bin da tatsächlich raus. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, wenn du in Berlin lebst oder so, dann läufst du den Leuten mal über den Weg. Und es ist wieder alles wie früher und alles cool. Ich in Rosenheim bist du halt weg vom Schuss.
Ja.
Und das, aber ich glaube, meinem Leben tut es besser so. Ich fahre, keine Ahnung, wahnsinnig gern Radl, ich gehe gern in die Berge, ich fahre gern Ski, ich mache halt so, bin eigentlich, ich brauche nicht nur Musik, um mich wohlzufühlen. Mhm.
Aber wo kam damals bei euch dieser Impuls her, so diesen Weg zu gehen? Du hast ja selber gesagt, es gab so eine Handvoll von Musikern und du hast gesagt, ihr habt Raves organisiert. Da waren natürlich dieses klassische Four to the Floor.
Ja, das haben wir auch ganz am Anfang so gemacht. Also ich glaube, bei uns war es echt das Ding, dass wir, das tue ich heute auch noch, dass ich mich schnell langweil. Und dann hast du immer so probiert, okay, das Techno-Ding, okay, das kennen wir jetzt, wissen wir jetzt, wie es geht, machen wir durch, Haken dran, nächstes. Und dann ging es halt immer so weiter. Und dann kam halt so, da waren dann die ersten Sachen von Aphex Twin oder vor allem auch Attacker, wo ich halt dann wirklich so, wo man dann auch nicht mehr gecheckt hat, wie haben die das gemacht? Und du wolltest einfach rausfinden, wie die Musik so, wie die gemacht wurde und hast dann auf deine eigenen Arten, das probiert nachzubauen und bist dann selber auf ganz andere Möglichkeiten gekommen. Aber es ging eher um dieses, du wolltest dich selber irgendwie pushen und was Neues ausprobieren. Einfach experimentieren. Und ja, so kam das dann. Ich weiß nicht, warum wir das als Rosenheimer gemacht haben, aber warum nicht? Wir haben unsere Platten ja auch herbekommen und vielleicht hat man dann irgendwie einen besonderen Geschmack durch, ich weiß nicht warum. Das hat sich einfach ergeben.
Wie habt ihr damals gearbeitet? Also das ist ja eben noch, du hast ja eben die Frage gestellt, ob es damals Internet überhaupt schon gegeben hat. War wahrscheinlich mit so einem 26-Kilobyte-Modem. Ja. Also wie sah eure erste Ausstattung aus?
Also wirklich angefangen haben wir mit Drumcomputern. Also unser erstes Musikinstrument war eine 808, so ein die auch immer noch hier im Studio steht. Es waren einfach Drumcomputer, Sequencer, also so eine 303. Und wir haben damit so Hardware-Sequencer, also jetzt, um das so ein bisschen auszubauen, das sind wie so Loop-Maschinen. Also du spielst da eine kleine Melodie ein und die wiederholt sich dann taktweise oder alle vier Takte oder so. Und gleichzeitig läuft synchron dazu ein Rhythmus von der Drummaschine, so ganz einfach gemacht. Also so wie Techno teilweise eigentlich immer noch gemacht wird. Das, was ein Computer jetzt übernimmt, haben früher so kleine Kisten übernommen. Und das war halt dann relativ kompliziert, weil du hattest halt für jedes einzelne Instrument hattest halt irgendwie ein kleines Menü und musstest rumfüllen für jede Funktion einen eigenen Knopf. Und das war halt das war irre komplex oder irre schwierig, was Komplexes zu machen. Und das war auch die Herausforderung, dass du dann total zertrackte und weirde Rhythmen gemacht hast, die musstest du alle per Hand einzeln probieren, jede einzelne jeden einzelnen Loop, jede einzelne Pattern machen. Und das war eine irre sisyphose Arbeit. Heute macht das ein Computer oder es gibt random Button auf dem Computer oder so Plugins, die dir das alles machen. Also heute ist das kein Problem mehr. Damals war es halt wirklich was Besonderes und das hat auch eben dazu geführt, dass kein anderer gemacht hat, weil es einfach viel zu aufwendig war, viel zu, ich weiß nicht, warum wir das gerade auch gemacht haben. Aber
Du sagst ja selber, heute macht das ein Computer. Wir hatten, bevor wir jetzt das Gespräch begonnen haben, hast du noch erzählt, naja, heute gibt es, ich brauche nicht mal mehr einen Computer. Also man kann ja letztendlich alles mit dem iPad aufmachen.
Ja.
Oder dass du sagst, man hat sich überlegt, oh, wie haben die denn das gemacht?
Ja.
Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Heute gucke ich mir ein Video auf YouTube an.
Ja.
Fehlt der Musik, jetzt gar nicht mal nur der elektronischen Musik, sondern generell fehlt der Musik heute der Zauber des Unbekannten?
Würde ich tatsächlich so sagen. Und auch ich finde, der Wert ist auch so ein bisschen verloren gegangen. Du hast so, ich meine, früher war das unglaublich aufwendig, irgendwie einen Song zu machen. Du hattest riesen Studios, du musstest dich wirklich auskennen. Die Geräte waren sauteuer. Eine Platte zu bekommen war extrem schwierig oder irgendwas Besonderes herzubekommen. Heute ist das alles so, du kannst es mit irgendwie billiger Software machen. Du kriegst jeden Track jederzeit her, egal wie selten er mal war. Und da ist schon wahnsinnig viel verloren gegangen. Auch dieses so selber Sachen entdecken, selber was rausfinden, ist auch, ist halt alles zu einfach geworden. Mittlerweile gibt es halt für jedes irgendein Tutorial und 1000 Software-Sachen, 1000 Dinge und da ist was verloren gegangen, aber natürlich ist auch viel dazu gewonnen. Es ist ja nicht alles schlecht.
Nee, es ist eine Demokratisierungsmaschine geworden.
Total, also total. Aber ich verstehe tatsächlich viele Sachen nicht mehr und ich finde es auch schade, dass so viele Sachen so extrem gleichförmig geworden sind und so viel nach Regeln folgen. Dieses Schubladendenken ist halt so viel krasser noch geworden. Also du machst jetzt irgendwie, früher war es ja, du machst Hip-Hop, das war halt irgendwie ein grooviger Beat und irgendeiner rappt drüber, dann war es Hip-Hop, das war cool. Und jetzt ist halt Trap hier, bla, Cloud-Rap da. Ist jedes Futzelchen wird in der eigenen Schublade gesteckt. Und wenn du das dann nicht genau nach den Regeln machst, nicht genau die Drum-Sounds nimmst, die genau das Tempo, die genau die Rhythmik, genau den Antares Autotune Preset, was weiß ich, dann ist es dann nicht mehr das Genre. Und also das finde ich irgendwie total peinlich. So, echt. Aber so ist es. Ich verstehe vieles nicht mehr. Ich bin da echt, das merkt man, ich bin da echt so raus.
Ja, aber du bist natürlich jetzt auch wieder drin. Können wir ja schon mal ansprechen. Dein Sohn hat jetzt ja auch Musik gemacht.
Ja.
Oder macht jetzt Musik. Wie stehst du dem gegenüber? Du kennst das Showbiz von damals und sagst selber, ich verstehe es nicht mehr.
Ja, einerseits freue ich mich brutal, dass Noah Musik macht. Ich finde, er hat richtig Talent. Er macht wirklich geiles Zeug. Also da stehe ich zu 1000% dahinter. Jetzt so als fürsorgender Vater habe ich natürlich auch meine Bedenken, weil er sagt, er will das auch als Job machen. Er findet das super. Also er studiert jetzt zwar Multimedia-Kunst und so, aber eigentlich sagt er, ich will eher auch genau das machen, was du machst, Papa. Und einerseits ehrt mich das total, mich freut es auch brutal, aber andererseits bin ich auch so, da sind so viele Gefahren, da gibt es so viele Frustrationsmöglichkeiten, da kann man so vielen Sachen scheitern und aber man kann auch brutal viel Spaß haben. Und was soll ich sagen? Genießt es immer noch, ist der großartigste Job der Welt. Und der Noah sagt auch zu mir so, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann ärgere ich mich ewig. Ich will das jetzt probieren. Und das waren genau meine Worte, die ich mit 18, 19 gehabt habe. Ich will das jetzt probieren. Ich studiere jetzt irgendwie so alibimäßig, aber ich will mit der Musik Erfolg haben und ich probiere das jetzt einfach. Und bisher bereue ich es nicht, aber man weiß, was ich in ein paar Jahren sage, wenn ich es gar nicht mehr verstehe.
Wie haben deine Eltern sich dazu verhalten?
Die haben das, am Anfang habe ich es tatsächlich verheimlicht, weil ich halt einfach, ich glaube, deswegen habe ich auch einfach nur studiert, dass die glauben, ich bin von der Straße, das ist so alles okay. Und die haben das erst mitgekriegt, als ein sehr guter Freund von meinen Eltern zu ihnen gekommen ist und irgendwie gemeint hat, Mensch, habt ihr schon das Interview von eurem Sohn in der Zeit oder in der Süddeutschen oder irgendwo gelesen? Hat man irgendwie so eine ganze Seite. Und meine Eltern so, wieso ist dein Interview von unserem Sohn in der, ich glaube, es war die Zeit oder keine Ahnung, eine fette Zeitung halt. Und die haben das bis da nicht verstanden. Und so, ich sag mal, Michael, was machst du da? Und sie, ja, das ist so Hobby und aber irgendwie, ja, doch nicht. Und eigentlich, eigentlich verdiene ich jetzt so viel, dass ich das gar nicht mehr schaffe im Studium. Und es war auch dann tatsächlich so, also wir hatten dann schon unseren Profivertrag in der Tasche und ich habe das tatsächlich so lange rausgezögert mit der Aufgabe des Studiums, bis ich genügend Geld verdient habe. Und es war dann, also erst, wo ich quasi den Kasim-Vertrag unterschrieben hatte und auch schon Björk-Remix in der Tasche und Wu-Tang und alles so, habe ich mein Studium da aufgegeben. Da waren wir nur auf Tour, wir waren nur unterwegs, das ging gar nicht anders. Aber ich bin da schon eigentlich ein relativ vorsichtiger Mensch. Also ich versuche, dass ich jeden Schritt nach dem anderen mache und nicht irgendwie schon irgendwo rein stolper.
Wie ist das? Das ist ja immer so ein bisschen so ein naserümpfender Beruf oder ein Beruf, wo man die Nase rümpft, so ein Laptop-DJ.
Ja.
Wie ist das, da auf Tour zu gehen?
Ich habe mich auch da teilweise echt geschämt, weil wir halt wirklich so, ja, eben nur mit dem Laptop oder mit halt so irgendwie 2, 3 Drumcomputern gespielt haben. Und ich hatte immer das Gefühl so, ach, so richtig machen tun wir ja nichts. Wir tun ja nur irgendwie so, wir haben unsere Beats und alles vorbereitet und können dann halt so ein bisschen rummanipulieren, ein paar Breaks machen und so Kram. Und ein bisschen geschämt habe ich mich. Mittlerweile macht es ja keiner mehr anders. Also es ist so einfach so Laptop in der Tasche, teilweise haben sie nur noch USB-Sticks in der Tasche, stöpseln die in den CD-Player oder was oder in den USB-Player, was auch immer, ein. Und das hat sich total, also die Leute gucken gar nicht mehr drauf, ob du wirklich was spielst, wirklich was live machst, wirklich, keine Ahnung, wirklich mit Vinyl, mit Platten auflegst, ob du wirklich dein Handwerk hast. Hauptsache, die Musik ist gut, die dann rauskommt irgendwie. Und das finde ich eigentlich auch total legitim und total okay. Aber ich habe mich tatsächlich zu der Zeit geschämt. Wir haben ja da echt so, wenn ich jetzt so die anderen Musiker da sehe, die krass Gitarre spielen konnten, Drummen, was auch immer, und wir sind da nur mit unserem Laptop angekommen, haben, keine Ahnung, das Vierfache an Gage verdient und ein Zehntel vom Aufwand gehabt und mei. Das ist jetzt so. Deswegen habe ich auch tatsächlich so bei vielen so DJs heutzutage, die jetzt irgendwie 200.000 Euro für einen Auftritt kriegen oder so, also vom Handwerk her habe ich echt da keinen Respekt davor, aber ich habe keinen Respekt vor diesem ganzen Marketing, dem ganzen Image, was dahinter steht, auch dieses ganze, was denn da dazugehört, wie Lightshow eben oder das Marketing, die Werbung dazu, das finde ich schon krass, also was da dahinter für ein Apparat steht.
Das ist wahrscheinlich ein Tausch, ne? Früher waren andere Sachen wichtig, also ja. Videos musste man wahrscheinlich drehen, die sind heute nicht mehr so wichtig und dafür sind dann andere.
Wahrscheinlich, ich glaube tatsächlich, was mich echt stört auch in der Musikbranche, ist, dass es gar nicht mehr so sehr um die Musik geht, sondern nur noch um das Image. Also du musst dann irgendwie, du musst geile Fotos haben oder ein geiler Typ sein, du musst krasse, also vielleicht so ein, ja, irgendwie was darstellen und es muss halt auch am besten noch zur Musik passen und das finde ich so ein bisschen schade. Früher war das so, du hast einfach irgendwie einen coolen Track gemacht und dann hat er schon seine Wege genommen und jetzt ist halt so, du machst von mir aus einen coolen Track oder von mir aus einen halb coolen Track, aber du bist der obergeile Styler oder schaust rattenscharf aus, was weiß ich, und hast einen mega Instagram-Auftritt, dann wirst du auch erfolgreich. Und es geht dann gar nicht mehr so darum, ob du wirklich coole Musik machst, sondern ob alles so zusammenpasst und ob das, ja, finde ich irgendwie, verstehe ich dann auch nicht mehr so. Da bin ich einfach zu alt.
Aber damals, als ihr eben euren Erfolg hattet, ist das auch relativ schnell vorbei gewesen. Ne? Also ihr habt, korrigier mich, 3 Platten rausgebracht. Ja. Und dann hat es aufgehört. Und dann habt ihr 2015 nochmal euch zusammengetan.
Ja, wir haben uns tatsächlich, also wir haben zum Musikmachen haben wir ungefähr 96, 97 angefangen. Also so richtig so zusammenzuarbeiten, mit meinem Partner, mit dem Chris.
Und ich glaube, 98, 99 kamen dann diese Angebote mit Wu-Tang und Björk und so. Das kam dann, ich glaube, 99 raus, 2000, irgendwie sowas rum. Und im Jahr 2000 kam dann auch unser erstes Album auf K7. Und ich glaube, so unseren Höhepunkt hatten wir dann so 2004, 2005. Da haben wir auch so ein ziemlich erfolgreiches so ein Buch auch veröffentlicht mit Musikvideos und Designs und so. Also das war so ein bisschen so unser Karrierehöhepunkt. Und 2005, 2006 haben wir uns dann tatsächlich zerstritten, wie in so einer richtigen Ehe. Also so, da war es so, du bist einfach auf den Sack gegangen und hattest aber ein gemeinsames Kind, um das du dich gestritten hast. Und das waren halt, ja, also ich würde sagen, von 99 bis 2005 waren so unsere erfolgreichsten Jahre. Wir haben noch ein 10-Jahres-Jubiläumsalbum haben wir gemacht, kam 2006 raus, weil wir eben so das Gefühl hatten, wir haben mit 96 angefangen, aber so die richtigen, ja, ich glaube, im wirklichen Bewusstsein der Leute waren wir nur so 3, 4, 5 Jahre, das ist ja recht. Aber die haben uns gereicht, also es war eine tolle Zeit, wir hatten unsere 15 Minutes of Fame, wie man so schön sagt, und das möchte ich auch nicht missen. Ich meine, wir haben tolle Sachen erlebt, von, keine Ahnung, im Guggenheim-Museum in New York spielen oder in, keine Ahnung, in Tokio spielen und was weiß ich, wir haben ja von Australien bis ganz Amerika, alles so, die westliche Welt haben wir komplett durchgemacht. Ich habe jede Stadt in Europa gesehen, wobei ich habe jedes Kellerloch in den Flughafen und jedes Hotel gesehen, mehr habe ich nicht mitgekriegt. Das war echt ein bisschen schade.
Aber dann habt ihr ja eben 2015 nochmal eine Platte gemacht. Ja. Und die habe ich mir in Vorbereitung auch nochmal angehört. Also auch die alten Platten klingen sehr heute.
Ja, ja, das ist ein großes Kompliment, danke.
Also ich habe wirklich, also damals, ich lese mal noch die Kritik zu der CD durch, die ich dazu geschrieben habe. Man merkt, dass das, was ihr gemacht habt, jenseits von dem ist, was ich kapiere. Ich lese es aber trotzdem mal vor. Ja, okay. Ja. Also, weil es mir auch darum geht, wie sich die Wahrnehmung ändert. Ja. Ne? Also ich habe damals geschrieben, Zitat, May the Funkstörung be with you.
Geil. Du großer Star Wars-Fan, das darfst du ruhig sagen.
So steht's in der Presseinfo. Der Satz ist so doof, dass er schon wieder gesagt sein muss. Und tatsächlich, die Platte lässt einen nicht mehr los. Denn eins ist klar, diese Musik ist anders als alles, was sonst zu hören ist und bringt den Schreiber in Erklärungsnot. Diese CD zieht einen von Mal zu Mal mehr in den Bann. Vordergründige Bleeps und Klongs werden zu einem polyrhythmischen Ganzen. Vertrackte Beats sind die Grundlage für 21st Century Hip-Hop, ohne den Groove aus den Augen zu verlieren. Und weil man tanzen kann und die Musik trotzdem länger hält als bis zur nächsten Radio-Hit-Parade, nennen sie die Produzenten nicht umsonst Intelligent Dance Music.
Das ist sehr cool. Das war eine schöne Kritik.
Tatsächlich, ja, jetzt, ja. Aber ich habe es damals nicht verstanden so richtig. Also ich konnte schon gutieren, was ihr da gemacht habt.
Ja.
So dieses Versetzen und so weiter. Ja. Aber kapiert habe ich es nicht. Und wenn man es heute hört, klingt es, ja klar, das ist total auf der Höhe der Zeit.
Ja, das ist ein großes Kompliment. Aber klar, wir waren da wahrscheinlich wirklich unserer Zeit voraus.
Was ich meine, 2015 habt ihr es ja noch mal gezeigt, dass es immer noch funktioniert.
Ja.
Und das war kein Punkt, dass ihr noch mal gesagt habt, boah, super, das hat jetzt...
Nein, das war tatsächlich auch wieder unser zwischenmenschliches Problem, das wir hatten. Ja. Ich hatte eben hier so meine, ich habe ja gesagt, so meine Soundschmiede, ich bin ja eben voll in der Werbung gelandet und so, und das funktioniert auch super. Und ich hatte jetzt auch nicht so diesen krassen Ehrgeiz, wieder auf Tour zu gehen und auch dieses ganze Instagram-Image, bla bla, ich hatte da keinen Bock drauf, ich wollte einfach nur Musik machen. Es hat auch total Spaß gemacht, aber Chris hat dann selber auch nicht so gezogen, es war alles irgendwie nett und alles okay, aber wir hatten selber so diesen Drive nicht mehr, wir wollten nicht mehr irgendwie stundenlang auf irgendwelche Flieger warten, auf irgendwelche Soundtracks warten, in irgendwelchen Hotels rumhängen. Du hattest andere Leben. Ich war Vater, Christoph war Vater, weißt du, alles so. Dann machst du das nicht mehr. Mit Mitte 20 findest du das extrem geil, keine Ahnung, nach San Francisco zu fliegen, um ich weiß nicht, um 7 Uhr am Abend sind wir gelandet, um 11 am Abend haben wir den Gig gespielt und um 4 in der Früh sind wir wieder heimgeflogen. Oder um 4 mussten wir zum Flughafen und hatten nicht mal ein Hotel dort. Also so mit 25 sagst du, boah, geil, super, war ein Spaß, Abenteuer. Das machst du halt jetzt nicht mehr. Jetzt hatten wir tatsächlich nochmal einen Auftritt in Tokio irgendwie vor ein paar Jahren, also jetzt mit dem neuen Album. Da sind wir auch am Freitagabend reingeflogen, sind nach... wir hatten einen Auftritt in Osaka, glaube ich, genau. Und dann sind wir nach Tokio und dann am nächsten Morgen wieder heimgeflogen. Und da bist du so, du kennst dich gar nicht mehr, du weißt nicht mehr, in welcher Stadt du aufwachst, du Jetlag, du hast keine Ahnung mehr. Das mache ich dann jetzt mit Mitte 40. Denkst dir so, was soll der Scheiß, das brauche ich nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mit Mitte 20 findest du das geil. Und ich glaube, das fehlt dir dann jetzt auch, warum auch jetzt die Musiker mit 40, 50 dann nicht mehr so einen Drive haben, weil du machst dann nicht jeden Scheiß mit. Du hast einfach andere Leben. Du hast einfach, ich bin jetzt lieber, wie gesagt, in Bergen oder mache irgendwie so einen Scheiß oder bin einfach nur faul. Ich bin kein so fleißiger Mensch, glaube ich.
Und du hast ein Label damals gegründet. Gründet man ein Label?
Ja, oder, ja, kann man schon so sagen. Ja. Also das,
was war die Motivation? Denn ihr wart ja eigentlich selber bei einem anderen Label unter Vertrag.
Ja, aber gar nicht so unbedingt. Also ganz am Anfang war es so, wir haben eben unsere allerersten Platten, das waren eben so Techno-Platten, haben auf Bunker Records und Acid Planet rausgebracht. Die haben, ich glaube, die haben sich 2 Jahre Zeit gelassen, bis sie das rausgebracht haben. Jetzt im Nachhinein finde ich es überhaupt nicht schlimm. Das dauert halt einfach so lange. Die hatten auch kein Geld und alles. Also es war so... das war uns dann zu blöd. In der Zeit, wo die Platten rausgekommen sind, haben wir schon einen komplett anderen Sound gemacht. Also die Platten, die da rauskamen, waren Techno und eigentlich waren wir schon eben bei so einem Aphex Twin Sound. Und dann hatten wir ja tatsächlich auch das Angebot von Aphex Twin bei dem sein Label was rauszubringen. Hat dann irgendwie nie so geklappt und das war irgendwie so alles immer so, oh, ja und da können wir uns noch andere Tracks schicken und was auch immer. Aber so, was, fuck off, wir machen das jetzt selber. Was ist denn daran? Ich schicke jetzt mein Tape einfach zum Presswerk und dann habe ich auch ein Label, dann bringe ich das auch raus. Und so ist dann Musik auf Strom entstanden. Also so haben wir unser eigenes Label einfach aus der Not heraus gegründet, weil wir nicht warten wollten, bis uns andere Leute featuren und irgendwie das Zeug rausbringen, sondern so ist es dann passiert. Und war auch echt gut, weil dadurch sind auch viele schöne Sachen entstanden, viele gute Kontakte und jetzt macht es auch wieder Spaß, das wieder zu beleben. Zwar nur als Streaming-Label, wobei jetzt wird es auch mal wieder Platten geben, aber das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, aber echt nur so als Hobby.
Genau, am Anfang des Jahres, ne? Wenn ja, ich das richtig genau beobachtet habe, seit Januar 2022 hast genau du das reaktiviert.
Genau.
Und was war da jetzt die Motivation?
Also der ganz wahre Grund dahinter war wirklich mein Sohn, der gesagt hat so, sag mal, Papa, du hast ein super Label, warum machst du das nicht mehr? Lass uns doch meine Musik auch da rausbringen. Dann start das Label wieder und... Dann du hast einen Spaß dran, ich habe ein cooles Label noch, wo ich veröffentlichen kann. Und so ist es dann entstanden. So mein Sohn hat mir eigentlich in den Arsch getreten. Und dann hatte ich auch das Glück, ich habe einen guten Freund in London, auch ein guter Freund auch von Björk, also aus dem Umfeld so. Und der hat dann gesagt, das mache ich für dich. Ich mache dir den ganzen Streaming-Kram und ich organisiere das so ein bisschen für dich. Und der macht das, ich habe eigentlich auch gar keine Zeit dafür, aber... Das haben wir halt da gestartet, bringen auch jetzt quasi jeden Monat auch mal einen neuen Release raus. In der Zwischenzeit tun wir auch die ganze Funkstellen-Retrospektive und auch Musik auf Strom-Retrospektive rausbringen und haben halt, ich will halt gerade, dass auf der Bandcamp-Seite von Musik auf Strom quasi alles drauf ist, alles zu hören ist, was wir jemals gemacht haben. Und das ist ganz egoistisch gedacht. Ich will es einfach selber für mich haben. Ich will selber irgendwie so eine Visitenkarte haben oder es selber so als Erinnerung haben. Und es macht doch Spaß. Ich habe jetzt die ganzen Sachen dann nochmal selber durchgehört. Ich habe teilweise nochmal mastern müssen. Ich habe teilweise einen alten Dats, hier steht noch eine Kiste mit alten Dats rum, nochmal rauskramen müssen, alles wieder aufnehmen müssen, mastern müssen, gucken müssen. Das ist echt... waren noch tolle Sachen, aber auch total vergessene Tracks, die wir irgendwie nie rausgebracht haben. Muss ich auch noch mal schauen, was ich damit mache.
Du sagst, du willst es gratis zur Verfügung stellen?
Es ist nicht gratis. Also das will ich tatsächlich aus dem Grund nicht, weil ich immer noch glaube, es hat, sollte so eine Wertigkeit haben und es sollte nicht so eine. Ich meine, streamen kannst du es eh umsonst. Das ist ja wurscht. Aber so, wenn man.
Nee, das meine ich. Also ja, streamen darf man,
kann man umsonst. Kann man immer umsonst. Aber ja, wenn man es kaufen will, dann soll man auch dafür was zahlen. Einfach, um das auch so ein bisschen limitiert zu halten, dass das nicht so irgendwie einfach die Runde macht. Aber verdient tust du da nichts dran. Also, das ist. Das, der Aufwand, die Kosten, die ich eben auch für meinen Kumpel da habe, die stehen keinem Aufwand zu den Einnahmen.
Tatsächlich kann ich jetzt endlich mal einen Künstler fragen. Also es wird ja immer wieder. Also jammern ist eigentlich schon zu schwach. Es wird sich ja sehr darüber beschwert, dass Streaming-Gelder bei den Künstlern nicht ankommen.
Das kannst du auch komplett vergessen. Also es gibt da kein Geld. Es ist einfach ein Witz. Es ist,
also ich habe
Streaming sind nur dafür da, dass du quasi Werbung machst, damit du gebucht wirst für Auftritte. Es ist, geht um nichts anderes. Also, die Zahl, ich weiß jetzt gar nicht genau, was du pro Stream kriegst bei Spotify. Ich glaube, es sind 0,00006 Cent oder so. Also, das ist ein totaler Witz. Ich habe mal gehört, dass die Daft Punk-Nummer, die Get Lucky, mhm, war der meistgestreamte Song, keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Und ich glaube, die haben 30.000 Euro vom Streaming bekommen. Also, das ist ein Witz. Das ist ein, ja, totaler Witz. Und man kann sich vorstellen, wenn man mit, keine Ahnung, 500 Millionen Streams kaum was verdient, was dann mit 500 Streams, ja, ist oder so. Das ist,
ich habe gerade mal geschaut. Also Funkstörungen hatten heute am, was ist heute, der, am 7. April 3.279 monatliche Hörer.
Ja.
Und ich bin dann ja so naiv, weil ich denke mir, na ja gut, das ist jetzt Spotify. Dann gibt es ja noch Apple, es gibt Amazon, ja, es gibt Napster und es, ja, gibt auch noch diese ganzen anderen Streamingdienste. Ja. Und ist es.
Du musst, damit du Geld verdienst, musst du Minimum ein paar hunderttausend monatliche Hörer haben. Ich habe mich da nie drum gekümmert. Wir sind genau in der Zeit ausgestiegen, wo das Internet quasi, dieser ganze Kram losging, das ganze Social-Media-Ding. Also wir haben mit, ich weiß noch, also wo wir gerade aufgehört haben, ist gerade Facebook rausgekommen. Das war so die Zeit, wo wir gesagt haben, oder wo es halt bei uns zu Ende ging. Und dann habe ich auch dieses ganze Streaming, Social-Media, was auch immer, letztendlich nicht aktiv mitgekriegt oder nicht mitgemacht. Oder das Label hat es für uns nicht mitgemacht. Und deswegen haben wir auch überhaupt keine Hörer, weil wir da nie quasi erschienen sind. Auch die meisten Songs von uns sind nicht wirklich erhältlich. Also es gab dann auch nie Promo dafür oder was auch immer. Deswegen sind 3000 Hörer sind gar nichts. Das ist gar nichts. Also selbst für 300.000 Hörern verdienst du nichts dran. Das ist echt, das ist hart. Aber du kriegst natürlich, wenn du 300.000 Hörer hast, kriegst du, sag mal, bist du so bekannt, dass du bestimmt 3000 Euro für einen Auftritt kriegst oder so. Mhm. Und dann lohnt sich's. Also dann kannst du schon.
Ja. Also das hat sich dann auch wieder geändert. Früher ist man auf Tour gegangen, genau, damit die Leute die Platte kaufen.
Genau.
Und heute veröffentlicht man Songs, damit man auf Tour geht.
Genau.
Oder da dann eben,
genau, gebucht wird.
Deswegen sind die Tickets so teuer geworden.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, bestimmt auch ein Grund. Meine Produktionen sind auch immer teurer und aufwendiger geworden, aber das ist wirklich, das hat sich komplett umgedreht.
Also. Aber das ist ja eben, was du sagst. Die Produktionen sind ja, auch wenn man nichts damit verdient, extrem aufwendig, professionell. Ich habe vorhin noch gedacht, als du über Hip-Hop gesprochen hast, es gibt ja mittlerweile so Produzententeams, wo dann eine Gruppe nur für die Snare zuständig ist. Das und ist so
völlig
weiter.
Verrückt. Ja, ja? Das ist völlig verrückt. Ich glaube auch, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass es auch oft um die Menge geht, also einfach um die Masse. Dass du musst halt jedes Jahr ein, zwei Alben rausbringen, so ungefähr, damit du immer noch im Gespräch bleibst. Und dass du, teilweise machst du nur Songs oder Alben oder was auch immer, um irgendeinen Insta-Feed zu haben, um irgendwas posten zu können. Also da geht es überhaupt nicht mehr um die Musik oder auch dieses so, ich arbeite jetzt mal 4 Jahre an einem Album und feile alles aus, sondern scheißegal, ich mache da irgendein Beat und der andere macht die Melodie und der macht das und dann Hauptsache, es kommt jeden Monat irgendwas raus von mir. Und das, vielleicht bin ich da naiv oder zu alt oder so, aber das ist irgendwie nicht meine Welt. Das finde ich irgendwie so, finde ich ein bisschen schade. Aber so ist es jetzt. So ist es.
Du hast aber auch als wir uns vorhin noch unterhalten haben, auch gesagt, dass du durchaus noch produzierst oder wieder produzierst?
Ich mache schon, also so hobbymäßig mache ich natürlich immer wieder mal irgendwelche Beats oder irgendwelche Songs, aber da habe ich auch teilweise echt das Problem, weil ich keinen Zug dahinter habe, weil ich kein Label habe, das mir im Nacken liegt. Ich sage, oder keine Deadline habe. Deadlines sind eh immer die beste Möglichkeit, was fertig zu machen, weil ohne Deadline bist du ewig am Arbeiten. Und ich bin da echt so, das machst du halt für dich selber oder probierst mal eine neue Software aus und denkst, oh, das wäre jetzt ein geiler Track, machst dann irgendwie eine Minute fertig und dann, ach, kommt wieder der nächste Scheiß, kommt der nächste Job, den du zu tun hast. Und ich habe echt einige Ideen so rumliegen und die würde ich jetzt gern wieder fertig machen. Also es ist gerade auch vorige Woche wieder was Neues rausgekommen von mir, was ich ja mit einem Freund gemacht habe hier.
Du darfst es gerne sagen.
Das heißt Another. Mit einem meiner besten Freunde, einem ultra talentierten Typen, der hier gleich nebenan quasi wohnt. das sind halt so diese, ich sag jetzt mal, Fingerübungen, die man da macht, so, wo man einfach aus Spaß an der Freude wieder Musik macht, aber ohne irgendeinen Hintergedanken, ohne, weißt du, wie in dem Interview jetzt auch drin stand, so von wegen, wir machen es einfach nur aus Spaß an der Freude, wir hatten nie irgendwelche kommerziellen Absichten dahinter. Ja, vielleicht war das auch ein bisschen naiv oder so, aber vielleicht hätte man viel mehr machen können, wenn man halt viel mehr Druck dahinter gesetzt hätten. Aber echt, wie gesagt, ich darf mich echt gar nicht beschweren. Alles gut.
Drei Tipps, also junge Leute, auch sicherlich im Umfeld von deinem Sohn, sagen immer, oh, ich will irgendwas mit Medien machen, ja. Showbiz, ne, ist ja ganz einfach, ich muss nur zu DSDS gehen oder so.
Ja.
Welche Tipps gibst du jungen Menschen, die wirklich talentiert sind und das Zeug hätten?
Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist, das Bock ernst zu nehmen, unglaublich diszipliniert zu sein und hart zu arbeiten. Und auch das Allerwichtigste ist auch sowas wie Deadlines einhalten, wie Termine überhaupt. Ich halte mich jetzt nicht für sonderlich talentiert, aber auch mit Funkstimmen, ich weiß nicht, wie talentiert wir waren, aber wir haben alles immer pünktlich abgeliefert, immer das Beste gegeben, immer alles so ernst wie möglich genommen. Also wenigstens die Business-Seite immer voll ernst genommen, weil das finde ich total wichtig, weil ich kenne ganz viele ultra-talentierte Leute, die einfach nie einen Zug dahinter hatten, die dann auch immer gesagt haben, ach, jetzt hat mich die Muse nicht geküsst, ich gebe es zwei Wochen später ab oder ah, die sollen sich nicht so haben und ah, ich bin Künstler und was auch immer. Also ich bin da viel zu viel BWL-Student auch gewesen, aber das hat gut getan. Und das würde ich auch, das wäre mein oberster Tipp, einfach diszipliniert und pünktlich die Sachen angehen. Man kann die weirdeste Musik machen, man kann echt totalen Punk machen, aber trotzdem, wenn du damit irgendwie ein bisschen Erfolg haben willst, musst du das halt auch einfach pünktlich und mit einer Seriosität abgeben. Auch die Punker, die ich kenne, keine Ahnung, Goldenen Zitronen oder was auch immer, das mögen irgendwie lustige Typen sein, aber die haben trotzdem ihren Shit auf die Reihe gebracht und die haben das dann auch richtig abgegeben. Oder die hatten von mir einen Manager, der den Arsch getreten hat, der das dann von mir für die erledigt hat oder so. Aber das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Sonst das andere, probier einfach selber dein Zeug aus. Entdeck was und versuch bloß nicht irgendwie so zu klingen wie andere. Du wirst nie Erfolg haben, wenn du so klingst wie andere. Oder du wirst schwieriger zum Erfolg kommen, wenn du, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn du ein kleiner Fisch in einem großen Becken bist, wenn du dasselbe machst wie 100 andere DJs, mach lieber was sonst keiner, was alle deine Freunde weird finden, was sonst keiner mag, aber da wirst du vielleicht einer von einer Handvoll Leuten sein, die das macht, und ich bin eher immer für in der Nische liegt der Erfolg und nicht im Großen. Dazu hat man nicht da müssen so viele Zufälle passieren und so, da musst du so viel Glück haben, dass du dann auch erfolgreich wirst. So, ich weiß nicht, wenn jetzt so Billie Eilish oder wie sie alle heißen, so, ah, die kam aus dem Nichts und was auch immer, Pustekuchen, die hat so viele Kontakte im Vorfeld gehabt, die wurde über Jahre aufgebaut, da gab es ein fettes Label hinter der, die Millionen reingesteckt haben. Also das ist so, das kommt nicht von ich mache mal ein YouTube-Video und dann feiern das alle ab und mach lieber was total krass Eigenständiges und dann bedien lieber eine Nische. Vielleicht ist dann Billie Eilish das schlechte Beispiel, weil die hat irgendwie eine Nische bedient, aber jetzt willst du noch einen dritten Tipp von mir haben.
Nee, muss gar nicht.
Ich weiß gar nicht, was ich mir als dritten Tipp sei ehrlich. Echt so die ganz klassischen moralischen Werte, die, weil das habe ich auch mitgeregt. Oder auch echt Finger weg von Drogen. Das hat auch echt, also viele von meinen Freunden oder so, die ich auch so mitgekriegt habe, die hat es auch echt dann auf Dauer kaputt gemacht. Ich meine, bei uns hat immer jeder gesagt, Mensch, ihr spielt die weirdeste Obertruffi-Musik. Ihr bist im Techno-Bereich, seitdem ich 16 bin oder so. Ich habe nie Drogen genommen und ich weiß auch genau die Gründe, warum, weil ich nicht so werden wollte wie die anderen. Die haben das dann echt nicht mehr auf die Reihe gebracht. Und das hat viele echt so ein bisschen, von mir ist nicht kaputt gemacht, aber wenigstens haben die den Fokus dadurch aus den Augen verloren. Und das sind meine drei Tipps. Diszipliniert sein, keine Drogen und lieber eine Nische finden wie den anderen nachahmen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Michael. Danke für dieses wunderbare Gespräch.
Danke. Danke, Hagen.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 57 mit Michael Farkisch. Aufgenommen am 7.04.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.